Sie hören ein Interview der RABI-Spezialsendung vom 19. Dreiländerkongress zur Pflege in der Psychiatrie in Bern.
Es geht heute um Themen, die ungute Gefühle auslösen können. Vielleicht verursachen sie Flashbacks oder bringen Verdrängtes zum Vorschein. Deswegen möchten wir hier an dieser Stelle nochmals eine Inhaltswarnung anbringen. In Notfällen kannst du dich an den psychiatrischen Notdienst wenden und unter der Nummer 143 erreichst du die dargebotene Hand telefonisch und unter 143.ch per Chat oder E-Mail.
Merci vielmals und jetzt übergeben wir das Wort der Sarah.
Ja, guten Nachmittag zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid und ich sehe, hört. Auf uns wartet ganz eine spannende halbe Stunde. Ich habe nämlich ganz eine spannende Interviewpartnerin vor uns. Das ist Fanna ACV. Guten Nachmittag.
Hallo.
Fanna ist Kinder- und Jugendpsychiaterin, aber nicht nur das. Fanna doziert nämlich auch an verschiedensten Hochschulen in der ganzen Schweiz. Fokus ist dabei immer auf Transkulturalität. Und genau über das Thema werden wir heute auch reden, nämlich über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit der Flucht oder der Migrationsgeschichte. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Fanna, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was hat dich damals dazu bewegt, den Berufsweg von einer Psychiatrie einzuschlagen?
Also eigentlich Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil Kinder- und Jugendpsychiatrie für mich auch Prävention bedeutet und Chancengleichheit für alle Kinder, egal welche Kultur oder familiäre Hintergrund. Das ist nämlich ein Thema, was eben interdisziplinär zu verstehen ist für mich. Das heißt, es geht um die Familien, um die Schule, Kindergarten, wo die Kinder sind, aber auch ihre Chance in Kognition oder emotional sich entwickeln zu können.
Das ist also ein sehr breites Feld, das du mit deinem Beruf abdeckst. Jetzt sind ja gerade gestern die neuesten Zahlen rausgekommen zu Suizidalität in der Schweiz. Und die Zahlen die zeigen ein besorgniserregendes Bild. Die Zahlen zeigen, dass gerade bei jugendlichen Personen die Suizidalität stark zugenommen hat in den letzten Jahren. Ich nenne jetzt ein paar Zahlen. Über 11% von jugendlichen Männern geben an, dass sie in den letzten 2 Wochen Suizidgedanken hatten. Und bei den Frauen sind es mehr als 20%. Du arbeitest ja eben als Kinder- und Jugendpsychiaterin. Ist das etwas, was du auch in deinem Alltag erlebst, dass gerade so die psychische Belastung und auch die Suizidalität von jungen Menschen ansteigt?
Also auf jeden Fall ist das ansteigend. Sieht man auch im klinischen Alltag. Hintergründe sind eben vielfältig, auch individuell. Aber ich denke, ein Faktor ist sicher die verunsichernde Situation heute, eben Krieg und schwierige Bedingungen, aber auch medial gesteuert, was Jugendliche eben sehen, aber auch die sozialen Medien. Also was macht die mit ihnen, wer kontrolliert das? Überflutungen, von denen sie sich gar nicht abgrenzen können. Und wenn du jetzt sagst, bei Mädchen oder weibliche Personen höhere Zahlen, da sehe ich zum Beispiel in der Praxis, dass viele junge Mädchen berichten, im Pubertätsalter schon Verunsicherungen durch Mobbing in sozialen Medien. Das wird ganz schnell eben gestreut, aber auch durch diese künstliche Intelligenz, zum Beispiel bestimmte Fotos eben mit dem Gesicht des Mädchens verbunden, dass dann das Mädchen im ganzen Schulkontext dann sozusagen gemobbt wird. Ja. Also da gibt es gar keine Kontrolle. Mädchen sind sehr auf ihr Äußeres, sehr auf die Meinung der anderen fokussiert. Und da höre ich das immer wieder auch im klinischen Alltag.
Jetzt sind ja das Zahlen, über die wir aber gerade geredet haben. Das betrifft in dem Sinne die Gesamtpopulation von den Jugendlichen. Du arbeitest jetzt ganz spezifisch oft mit Jugendlichen, die eine Migrationsgeschichte aufweisen, die eine Fluchtgeschichte aufweisen. Gibt es da dazu spezifische Zahlen zu der psychischen Belastung von eben Jugendlichen mit einer Flucht- oder Migrationsgeschichte?
Es gibt internationale Studien, die aufzeigen, auch in der Schweiz, dass sie auch steigend sind. Also nicht spezifisch zu Suizidalität, sondern zu psychischen Erkrankungen. Und die haben noch ganz andere Belastungsfaktoren dazu. Also zum Beispiel leben in 2 verschiedene Welten, die überhaupt nicht zusammenpassen. das, was die Eltern von ihnen fordern und das, was die Gesellschaft hier erwartet, dass sich integrieren, zum Beispiel ein Belastungsfaktor, aber auch nicht die gleiche Chance haben wie die Kinder und Jugendliche, eben die Inländer, dass sie häufig in Sonderschulen empfohlen werden oder in Schulen, wo sie nicht sozusagen berufliche Chance für sich sehen.
Du hast das gerade schon angesprochen. Der Grund, wieso das sind eben Kinder und Jugendliche mit einer Fluchtgeschichte, mit einer Migrationsgeschichte, eine größere Belastung auf uns, und wenn es um psychische Gesundheit geht, das sind eben die Belastungsfaktoren. Das sind Faktoren, die eben Kinder und Jugendliche lassen, vulnerabler machen, genau. Verletzlicher machen für psychische Gesundheit oder für psychische Erkrankungen. Du hast jetzt schon ein paar aufgezählt, die spezifisch aber mit der Integration in der Schweiz zu tun haben. Hast du da ein konkretes Beispiel oder eine spezielle Geschichte, die dir von deinem Alltag besonders in Erinnerung ist geblieben?
Also zum Beispiel, wenn Jugendliche mir aus unterschiedlichen Kulturen sagen, umso länger ich in der Schweiz bin, umso kränker fühle ich mich. Das macht mich häufig betroffen, weil eigentlich sind einige hier geboren, ihre Eltern sind geflüchtet und andere sind schon viele Jahre hier, aber wohnen in prekäre Wohnverhältnissen, gleichzeitig keine berufliche Chance haben und niemand ist da, der sie wirklich unterstützt. Das ist so ihre Wahrnehmung und dann entwickeln sie verschiedene Symptome oder greifen zu Drogen oder andere Suchtmitteln in ihrer Verzweiflung. Also das sind eben viele Belastungsfaktoren.
Also in deinem Alltag erlebst du es dir oft, dass dir Kinder und Jugendliche mit einer Flucht- oder einer Migrationsgeschichte erzählen, eigentlich, je länger ich hier bin, desto schlechter geht es mir.
Genau, das ist eben eine traurige Aussage, muss ich sagen. Eigentlich sollte man ja Skills entwickeln im Verlauf, also wissen, wie man in dieser Gesellschaft sich zurechtfindet, Peers eben haben, die einen unterstützen. Es gibt auch gut gelingende sozusagen Biografien. Das ist wirklich individuell. Aber die, die ich jetzt in den Praxen sehe, die haben ja Symptome. Und da ist es egal, ob sie aus Afghanistan kommen oder aus Eritrea oder aus Somalia. Die haben einfach multifaktorielle Belastungen. Wie gesagt, entweder noch im Asylverfahren seit Jahren, haben keine Möglichkeit, ins Ausland zu reisen, weil sie nicht die richtigen Asylpapiere haben. Die können nicht Familien besuchen. All das belastet sie. Vor allem nicht so sein wie die anderen, also wie ihre Mitschüler, weil aufgrund ihrer Asylsituation.
Das sind also große Unterschiede, was aber da trotzdem gibt zwischen Kindern und Jugendlichen mit einer, sagen wir jetzt mal, mit einer Fluchtgeschichte oder eben Schweizer Jugendlichen, die da gewisse Resilienzen vielleicht haben, gewisse Faktoren, die sie unterstützen, die vielleicht wegfallen. Die schaust du noch mit grossen Augen an.
Ja, genau, weil die Resilienz sind ja individuell. Auch geflüchtete Kinder und Jugendliche haben Resilienz, Widerstandskraft. Also das ist mir ganz wichtig zu betonen. Nur haben sie nicht die Bezugspersonen unbedingt, die sie unterstützen, dass sie das im Alltag auch entwickeln können. Ja, das ist eben eine andere Herausforderung.
Und genau um die Unterstützungsfunktionen oder die Unterstützungspersonen geht es aber im zweiten Teil von unserem Gespräch. Da werden wir nachher über das Projekt Brückenbauer sprechen kommen. Du als Kinder- und Jugendpsychiaterin bist nämlich sehr aktiv genau bei diesem Projekt Brückenbauer, das aber probiert, Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche mit einer Flucht- und Migrationsgeschichte zur Verfügung zu stellen. Ja. Bevor wir uns aber diesem Projekt annähern, hören wir jetzt noch einen Song, und zwar der Song «People» von Libinea. Du hast diesen Song ausgesucht und heute mitgebracht. Wieso hast du dich genau für diesen Song entschieden?
Ja, genau deswegen, weil das Mädchen mit ihrer Familie in den USA gelebt hat und dann eben auch sozusagen ausgeschafft wurde. Sie musste das Land verlassen. Und trotzdem hat sie ihren Weg gemacht und ist jetzt berühmt und motiviert ganz viele junge Menschen. Und das zeigt eben, alle haben eine Chance verdient. Und sie hat das Beste daraus gemacht.
Super, von daher hören wir jetzt den Song «People» von Libinea.
From Bamenda, Libyanka.
Guten Nachmittag zusammen. Wir sind hier am Live-Übertrag zum Pflegekongress in der Waldau. Und für die, die jetzt gerade zuschalten, ich rede hier mit der Fana ACV. Die Fana ACV ist eine Kinder- und Jugendpsychiaterin. Und wir reden heute über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz mit einer Flucht- oder einer Migrationsgeschichte. Mhm. Im ersten Teil des Gesprächs ist klar geworden, Kinder und Jugendliche mit einer Migrationsgeschichte, mit einer Fluchtgeschichte sind potenziell gefährdeter für psychische Belastungen. Das sind strukturelle Faktoren. Und jetzt im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir zuerst mal genauer über die Versorgung in der Schweiz reden. Fana, du sagst, dass in der Schweiz das sind die Rahmenbedingungen für eine optimale Versorgung von jungen Patientinnen und Patienten mit einer Migrations- und Fluchtgeschichte in der Schweiz eben nicht vorhanden sind. Was genau fehlt für so eine optimale Versorgung in der Schweiz?
Also es geht zunächst mal um die Grundlage. Wenn Kinder in die Schweiz kommen, Geflüchtete, also mit ihren Eltern, dann braucht es ja eine schnelle Möglichkeit, dass sie sich integrieren. Kinder sind neugierig und offen. Und häufig haben sie schon die Sprache gelernt in den anderen Ländern, wo sie waren. In der Schweiz ist es ja so, dass sie erstmal in Durchgangsheimen, Asylzentren warten, je nachdem, ob die Eltern bleiben dürfen oder nicht. Es ist alles mit den Eltern in Verbindung. Es gibt schon Deutschkurse auch für diese Kinder, die in bestimmten Asylzentren angeboten werden. Aber die Kinder haben keine sinnstiftende Gegebenheit, dass sie wissen, wofür lerne ich Deutsch, aber auch mit den Kindern, die Deutsch sprechen. Also die Lektionen sind vielleicht 2 Stunden oder 4 Stunden, je nach Gemeinde und Kanton. Aber was sie wirklich bräuchten, wäre, dass sie eine Normalität haben im Alltag, den ganzen Tag mit anderen Kindern in Verbindung sind und die deutsche Sprache im praktischen Sinne hören, auch den Dialekt. Und so würden sie sich ganz schön integrieren, die haben gar keine andere Wahl. Aber sie warten eben ewig in Durchgangsheimen, Die dürfen zwar in die Schule dann, wenn die Eltern sozusagen bleiben dürfen, aber sie haben immer Sorge, darf ich hier bleiben, werden wir wieder ausgeschafft. Es sind prekäre Gegebenheiten, die sie belasten, wo ihr kognitives Potenzial auch eben nicht so offen ist, das Arbeitsgedächtnis eben anders funktioniert in einer großen Belastung.
Das sind enorm belastende Situationen, die du beschreibst, aber gerade beispielsweise für Kinder in Durchgangsheim und das macht die Kinder aber nachher auch vulnerabler, sagen wir jetzt mal.
Genau.
Wie ist denn das, wenn es nachher, sagen wir mal, zu einer psychischen Krise bei einem Kind oder bei einer jugendlichen Person kommt? Sind die Psychiatrien in der Schweiz darauf vorbereitet, aber auch gerade mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die eine Flucht- und Migrationsgeschichte haben?
Also auf jeden Fall. Da gibt es schon sehr gute Einrichtungen mit Dolmetscher, aber auch mit Kompetenz. Das ist nicht das Problem. Das Problem für mich beginnt viel früher, eben im Alltag. Die haben ganz andere Belastungen, wo es sehr lange geht, bis sie Unterstützung bekommen. Die haben ein anderes Krankheitsverständnis, gerade zu psychiatrischen Erkrankungen, die Eltern, wo häufig tabuisiert wird. Sie kommen nicht mit direkter Symptomentwicklung an den Psychiater oder Psychiaterin mit der transkulturellen Kompetenz. Es gibt gute Orte in der Schweiz, aber dass sie dahin kommen, dass die Eltern das mittragen, dass die verordneten Maßnahmen auch umgesetzt werden, also nachhaltig auch ambulant dann weiter betreut werden, da sehe ich ein Problem. Aber wenn wir die Kinder eben zu psychischer Gesundheitserhaltung motivieren könnten, ganz am Anfang richtige Aufklärung über die Strukturen in der Schweiz, wenn sie Freizeitgestaltung hätten, wie andere Kinder, dass sie eben in einen Fußballverein könnten, Schwimmverein, was eigentlich ihnen zusteht, aber sie nicht davon Kenntnis haben und dann den Antrag gar nicht stellen beim Sozialamt zum Beispiel. Allein Freizeit könnte so heilsam sein, dass sie nicht immer am Handy sind oder zu Hause mit Erwachsenen nur Probleme hören.
Du hast mir vorher im Vorgespräch erzählt, dass jetzt für den Umgang von psychischer Gesundheit mit Kindern, aber mit einer Fluchtgeschichte, mit einer Migrationsgeschichte, dass man da viel interdisziplinärer sollte denken und auch transkultureller. Kannst du nochmal ausführen, was genau meinst du genau, wenn du sagst, man muss transkulturell denken?
Also wichtig ist die Krankheit und Gesundheitsverständnis der individuellen Familie zu verstehen. Und wie geht diese Familie mit Unterstützung von Institutionen um? Institutionen sind häufig bedrohlich für die Familien. Zum Beispiel, wenn eine Schule, schulpsychologischer Dienst, Abklärung empfiehlt. Oder wenn wir sagen, es braucht sozialpädagogische Familienhelfer, damit die Eltern gestärkt werden. Oder Sonderschulmaßnahmen in den Schulen. All das ist für die Eltern nicht sofort als Unterstützung verstehbar, sondern als Bedrohung, als Kontrolle, als eben Eindringen in ihren Bereich, weil das gibt es in ihrem kulturellen Setting nicht. Wenn du Probleme hast in ihrem Setting, dann kommt familiäre Unterstützung, aber nicht institutionelle Unterstützung. Schon damit könnten wir eben eine Annäherung bringen, indem wir sie aufklären, was das bedeutet und warum die Unterstützung niederschwellig wichtig wäre.
An so eine niederschwellige Unterstützung, das will aber auch das Projekt Brückenbauer probieren zu sein. Das Projekt Brückenbauer Innen und Trauma will Geflüchteten eine Unterstützung bieten in psychisch anspruchsvollen Situationen. Durch eine Unterstützung von aber zwei Personen, einerseits durch eine Person mit einer Psychotherapieerfahrung, einen Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin und nachher aber auch mit einem Brückenbauer.
Genau.
Kannst du mir mal erklären, wer genau könnte das ein Brückenbauer genau sein?
Also das Projekt Brückenbauer und Trauma mit NCBI und wo ich die ärztliche Leitung bin, das bedeutet, dass wir eben das therapeutische und die psychosoziale Belastung gemeinsam angehen. Die Brückenbauer sind 8 verschiedene Sprachen sprechende, eigentlich die Geflüchteten, die jetzt in der Schweiz so aus den Kulturen herkommend, und immer ein männlicher und eine weibliche Person. Die haben Weiterbildungen bekommen in psychiatrische Erkrankung oder psychosomatische, aber auch soziale Herausforderungen Und sie fungieren nicht als Therapeuten, sondern nur als Kulturvermittler. Und dann gibt es einen Therapeut oder Therapeutin wie meiner Person, wo wir das Psychologische, Psychiatrische behandeln, mit Unterstützung von dem Brückenbauer, der dann uns hilft, dass die Personen verstehen, wie wir sie behandeln wollen und dass wir wiederum sie verstehen, wie wir gemeinsam ein Ziel definieren, dass sie sich wieder in die psychische Gesundheit entwickeln. Braucht es dort eine Alltagsbewältigung, also Unterstützung? Braucht es Unterstützung in den Schulmaßnahmen? Braucht es eher für die Freizeit etwas? All das spielt eine Rolle für die psychische Gesundheit. Es ist eben nicht nur psychiatrische Intervention. Ein Kind kann seine Ressourcen nutzen, wie schon gesagt, wenn er zum Beispiel in der Freizeit die gleichen Möglichkeiten hat, wenn er in der Schule Erfolg haben kann, dann lohnt es sich auch für dieses Kind, die psychische Gesundheit anzustreben, dann auch vielleicht Medikamente zu nehmen. Aber wir müssen auf verschiedene Ebenen Unterstützung bieten.
BrückenbauerInnen fungieren also so ein bisschen als Bindeglied zwischen dem Therapeuten, der Therapeutin und aber der Person, sagen wir mal, in einer psychischen Krise. Und die BrückenbauerInnen, die haben selber auch oft eine Fluchtgeschichte, eine Migrationsgeschichte. Was sind jetzt so die ersten Erfahrungen mit dem Konzept? Ist das erfolgreich? Funktioniert es gut?
Genau. Also seit 2020 ist das Projekt sozusagen etabliert und Gesundheitsförderung Schweiz finanziert das. Und das zeigt auch in der Evaluation, dass die geflüchtete junge Erwachsene oder Familien und Kinder davon profitieren, weil sie ganz anders abgeholt werden. Auch in den Schulsituationen, wo es häufig Probleme gibt, weil das Kind nicht tragbar ist, helfen die Brückenbauer, dass dieses Kind sich im Schulkontext entwickeln kann, indem es vermittelt die Maßnahmen, die die Lehrfachperson empfehlen, und die Situation des Kindes bringt eben der Brückenbauer zusammen, aber auch die Bereitschaft, in die Therapie zu kommen, mit Begleitung des Brückenbauers, dann die Verordnungen, die wir machen, dass sie auch zu Hause umgesetzt werden, also auf verschiedene Bereiche ist das sehr hilfreich.
Es klingt also nach einem guten Ansatz für aber genau die transkulturellen Ansätze, die du vorher angesprochen hast, die genau so wichtig sind, wenn es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht. Genau. Dass man dich halt integrieren kann, aber auch in die Therapie, dass man Bindeglieder kann schaffen kann, dass man ein breiteres Netzwerk kann schaffen kann.
Genau, und sie wirken noch als Vorbilder, weil sie haben es auch geschafft. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt für die Jugendlichen und Kinder zu sehen. Der Brückenbauer war auch mal in der gleichen Situation wie ich und der hat das überstanden. Es macht auch Mut.
Jetzt das Brückenbauer-Projekt, das ist ein Projekt, das aber die psychische Gesundheit will verbessern von Kindern und Jugendlichen. Was braucht es denn noch mehr, für ja, die psychische Gesundheit zu verbessern von Kindern und Jugendlichen mit einer Fluchtgeschichte, mit einer Migrationsgeschichte?
Ja, die Integrationshürden zu reduzieren, das wäre sehr hilfreich, weil diese Kinder und Jugendliche sind eigentlich resilient. Viele sind resilient. Und wenn wir die Hürden, die soziale Hürden oder die soziale Diskriminierungen reduzieren, dann können sie schon ohne psychiatrische Hilfe sozusagen gesund werden. Also zumindest die psychische Gesundheit erhalten. Das wäre mir wichtig. Also ich habe den Eindruck, mich bräuchte man in vielen Situationen überhaupt nicht, wenn ich mit diesen Familien arbeite. Es sind soziale Herausforderungen, die sie in die psychologische, psychiatrische Schiene dann bringen.
Fana, wir haben jetzt in den letzten Minuten über viele grosse Themen geredet, über die allgemeine psychische Belastung von jungen Menschen in der Schweiz, über die spezifische psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen. Und das ist ja dein Arbeitsalltag als Kinder- und Jugendpsychiaterin. Sind das die Themen, mit denen du jeden Tag konfrontiert bist?
Genau.
Fana, also, das sind sehr schwere, sehr düstere Themen. Was genau hilft dir, jeden Tag weiterzumachen bei diesen Themen? Wo holst du so deine persönliche Resilienz her?
Ja, durch Selbstfürsorge. Auf jeden Fall Selbstfürsorge, dass ich mir meine eigenen Werte treu bleibe. Also Ethik und Menschenrechte sind mir ganz wichtig, dass ich immer wieder das anstrebe. Aber auch Vertrauen, Mut und Liebe, dass ich sozusagen diese drei Aspekte immer in meinem Leben anstrebe.
Vertrauen, Mut und Liebe. Ich würde euch sagen, das ist ein grossartiges Schlusswort. Danke vielmals für das schöne Gespräch und für den Einblick in deinen Alltag von der ASV.
Herzlichen Dank.
Das war ein Interview vom 19. Dreiländerkongress zur Pflege in der Psychiatrie in Bern. Mehr Interviews dazu finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.